Arjuna sprach: Ich habe deine Unterweisung bezüglich dieser höchst vertraulichen spirituellen Themen vernommen, die du mir in deiner Güte erteilt hast. Und meine Illusion ist jetzt von mir gewichen. Aus diesem Kapitel geht hervor, dass Krishna die Ursache der Ursachen ist. Er ist sogar die Ursache des Mahavishnu, von dem die materiellen Universen ausgehen. Krishna ist keine Inkarnation. Er ist der Ursprung aller Inkarnationen. Dies ist im letzten Kapitel ausführlich erklärt worden. Was Arjuna betrifft, so sagt er hier, dass seine Illusion von ihm gewichen sei. Mit anderen Worten, er sieht Krishna nicht mehr als einen gewöhnlichen Menschen, der mit ihm befreundet ist, sondern als den Ursprung von allem. Nach dieser erleuchtenden Erkenntnis ist Arjuna sehr glücklich, einen so großen Freund wie Krishna zu haben. Doch er ist sich bewusst darüber, dass andere, im Gegensatz zu ihm, Krishna nicht als den Ursprung von allem anerkennen würden. Um also Krishnas göttliches Wesen vor allen Menschen unter Beweis zu stellen, bittet Arjuna Krishna in diesem Kapitel, seine universelle Form zu zeigen. Wenn man die universelle Form Krishnas sieht, wird man von Angst erfüllt, wie Arjuna. Doch in seiner Güte nimmt Krishna danach wieder seine ursprüngliche Form an. Arjuna pflichtet dem bei, was Krishna bereits mehrmals selbst gesagt hat, dass nämlich seine Worte allein zu Arjunas Wohl bestimmt sind. Arjuna bestätigt also, dass dies alles auf Krishnas Gnade zurückzuführen ist. Er ist jetzt überzeugt, dass Krishna die Ursache der Ursachen ist und im Herzen eines jeden als Überseele weilt. Arjuna uvacha mat anugrahaya paramam guyam madhyatma sangitam yatvayuktam vachastena mohoyam vigato mama. Arjuna sprach: Ich habe deine Unterweisung bezüglich dieser höchst vertraulichen spirituellen Themen vernommen, die du mir in deiner Güte erteilt hast. Und meine Illusion ist jetzt von mir gewichen. So ähnlich hatte Krishna, hatte Arjuna schon im vorherigen Kapitel gesprochen. Nur mit dem Unterschied, dass hier in den folgenden Versen Arjuna Krishna darum bittet, ihm seine universale Form zu offenbaren. Und Prabhupada erklärt uns in Erläuterung, dass diese universale Form die Form ist, in der Krishna in die materielle Welt eingeht. Vorher haben wir gehört, durch welche oder wie Krishna sich oder wahrgenommen kann und werden kann, durch seine Energien, dass er nämlich in alles eingeht, alles erhält und wo immer er etwas Wunderbares ist, das im Grunde nur ein Aspekt seiner Allmacht ist oder seiner Energie ist, eine Manifestation seiner unbegreiflichen Energie ist. Und Prabhupada erklärt uns hier, dass Arjuna, nachdem er Arjuna Krishna sehr dankbar war und erleuchtet war, nachdem er an Krishna zugehört hat, nachdem Krishna ihm so viele wunderbare Dinge offenbart hat über sich selbst. Aber Prabhupada erklärt uns hier, dass das nicht genug ist. Dass ein Gottgeweihter nicht da mit zufrieden ist, selber Krishna muss zu sein, selber die Segnung Krishnas bekommen zu haben, sondern dass er auch anderen helfen möchte, diese gleichen Segnungen zu bekommen. Und deshalb erklärt uns Shri Prabhupada, ihr bittet Arjuna Krishna darum, in die universelle Form zu kommen. Eine gigantische zur Schaustellung von den Füllen Krishnas. Bhagavatam heißt, oder ich denke an Erläuterung in der Bhagavad, wo Prabhupada sagt, dass diese universelle Form eine Form Krishnas ist, in dem man alles sehen kann im Universum. Nicht nur im Moment, sondern Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Alles sehen können. Von einem Punkt aus sieht man alles. Und Krishna offenbart dann praktisch alles. Und deshalb erklärt uns Shri Prabhupada, dass wenn man diese Form sieht, diese gigantische zur Staustellung von Energie und Mächten Krishnas, und so vielen Formen, dass man von Angst erfüllt wird. Das ist der Unterschied zwischen der universalen Form und der wunderschönen Form Krishnas. Krishna Kishoras, Shamashoras. Die Prabhupada betont das hier auch in der Erläuterung, dass diese Form Krishnas, die ursprüngliche Form, es ist keine Inkarnation. Von der ursprünglichen Form Krishnas erweitern sich unzählige von Formen. Genauso wie wenn man ein Licht oder eine Lampe haben kann, eine Kerze haben kann. Und von dieser Kerze unzählige andere Kerzen entzünden kann. Und alle diese Kerzen sind von der gleichen Qualität. Und in der gleichen Weise erweitert sich Krishna. In unzählige von Formen. Erstmal hat er eine Form. Und zweitens ist es auch nicht so, dass wenn er sich in verschiedene Formen erweitert, nur dass diese Formen von ihm getrennt sind. Ist aber die gleiche Form. Bis sonst war immer die gleiche gleiche Identität, die gleiche Persönlichkeit. So Krishna hat so viele Formen, unzählige von Formen. Anantarupam heißt es im Brahmasand. Aber die ursprüngliche Form, von der alles ausgeht, die vollkommenste Form, die anziehendste, die schönste Form, die Form Krishnas. Isichang sakalapung sa krishnastu bhagavan svayam. Das Bhagavatam erklärt, dass all diese verschiedenen Formen, die im ersten und auch im zweiten Kapitel beschrieben werden, die verschiedenen Inkarnationen Krishnas, das ist alles Erweiterung von dem sind. Aber dass Krishna keine Inkarnation ist, sondern dass er die ursprüngliche Form ist. Krishna ist du, Bhagavan. Und das ist nicht so einfach zu verstehen. Erstmal ist es nicht einfach zu verstehen, dass Krishna so viele Formen haben kann und immer die gleiche Person sein kann. Und das nächste ist, dass Krishna die ursprüngliche Form ist, von der sich alle anderen Formen erweitern. Das ist sehr vertrauliches Wissen. Und dieses vertrauliche Wissen können wir nur eingeweiht werden. Oder haben wir nur Zugang zu diesem vertraulichen Wissen. Wenn wir dem Vorgang folgen, den uns Krishna offenbart, um ihn zu verstehen. Und die Essenz dieses Vorgangs ist, dass wir unsere ursprüngliche, lautere Liebe zu Krishna erwecken lassen. Dieses Kapitel endet, und ich werde in der nächsten Zeit immer hier sein. Ich könnte gleich einen kleinen Sprung machen. Die letzten Verse dieses Kapitels beschreiben ganz wunderbar die Weise, wie man Krishna versteht. Und zwar, wie wir gesagt haben, ist es eine Frage von Offenbarung. Krishna erklärt Arjuna das Geheimnis. Er weiß ihn alles Geheimnis. Dann sagt Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes sprach, mein lieber Arjuna, diese meine Gestalt, die du jetzt siehst, ist sehr schwer zu schauen. Selbst die Halbgötter suchen stets nach einer Gelegenheit, diese Gestalt zu sehen, die so anziehend ist. Diese Form, die du mit deinen transzendentalen Augen siehst, kann weder durch ein bloßes Studium der Veden, noch durch strenge Bußen, noch durch Wohltätigkeit, noch durch Verehrung verstanden werden. Durch solche Mittel ist es nicht möglich, mich zu sehen, wie ich bin. Mein lieber Arjuna, nur durch ungeteilten, hingebungsvollen Dienst kann ich verstanden werden, wie ich bin. So wie ich vor dir stehe und auf diese Weise kann ich direkt gesehen werden. Nur so kannst du das Geheimnis, mich zu verstehen, eindringen. Mein lieber Arjuna, wer sich in meinem rein hingebungsvollen Dienst beschäftigt, frei von den Verunreinigungen durch fruchtbringende Tätigkeiten und gedankliche Spekulationen, wer für mich arbeitet, wer mich zum höchsten Ziel seines Lebens macht und wer jedem Lebewesen ein Freund ist, gelangt mit Sicherheit zu mir. So ist es der Schlussfolgerung dieses Kapitels. So, wir können nur eindringen, sozusagen, das Mysterium des Verstehens von Krishnas, indem wir den Anweisungen Krishnas folgen. Wir können nicht spekulieren, wir können nicht keine Experimente machen. Es ist nicht möglich, Gott zu verstehen mit unseren begrenzten Mitteln. Sondern es ist ein Vorhang der Offenbarung. Und Krishna behält das Recht vor, sich nur seinen reinen Gottgeweih zu offenbaren. Krishna sagt hier, nur in diesem Vers, den wir eben gerade gelesen haben, in einem dieser Versen, sagt Krishna, dass er direkt gesehen werden kann. Wenn man jetzt argumentieren, ja, aber Krishna war doch vor 5000 Jahren auf diesem Planeten anwesend. Er wurde geboren, erschien. Haben ihn so viele Menschen gesehen. Prabhupada erklärt in einer Erläuterung der Bhagavad-Gita, ne, dass im Grunde viele Menschen Krishna sahen und Krishna trotzdem nicht sahen. Wie ist denn das möglich? Ja. Viele Menschen haben ihn für eine sehr schöne Person gehalten, aber konnten nicht verstehen, dass er Krishna ist, dass die höchste Persönlichkeit Gottes ist, der Ursprung von allem. Oder viele Menschen haben gedacht, dass er sehr, sehr intelligent ist. Unglaublich intelligent. Wenn Krishna manchmal nur die Wahrheiten von sich gab, das versetzte die Menschen in Erstaunen. Zum Beispiel auf dem Schlachthof Kurukshetra, Mahabharata, offenbarte Krishna manchmal die Identität von irgendjemandem, indem er seinen Gottgeweihten offenbarte, wer war, was diese Person im letzten Leben war, weshalb sie sich in dieser Position befand, weshalb ihr das zustieß. Ne? Zustieß? Nun zustieß, was sie zugestoßen war. Weshalb? Weil Krishna alles weiß. Er kennt alle Lebewesen. In diesen ersten Versen hier hören wir das immer, die Halbgötter. Das heißt, die eine viel größere Kapazität haben wie wir. Wir sind sehr, sehr unbedeutend von den Halbgöttern, zum Beispiel von Brahma oder Shiva oder Indra. Und dass diese großen Persönlichkeiten große Schwierigkeiten manchmal haben, Krishna zu wissen. Zum Punkt. Also, wir können Krishna nur verstehen, wenn wir uns Krishna nähern, uns auf den Willen Krishnas einstellen. Dann wirst du Gott geweiht werden. Wenn wir den Anweisungen Krishnas folgen. Und was sind die Anweisungen Krishnas? Die Anweisungen sind so klar und deutlich in der Bhagavad. Zum Beispiel sagt Krishna, man mana bhava man bhakto manchati man himasko. Nur er sagt, man mana, denke ständig an mich. Wenn wir an etwas immer denken wollen, wenn wir einen Geist drauf fixen, dann müssen wir es wissen. Dann müssen wir Details kennen. In dem Fall müssen wir von autorisierten Schriften oder von autorisierten Personen gehört haben, die nicht neidisch sind auf Krishna. Deren Beschreibung Krishnas nicht eingefärbt sind von ihren eigenen, wie sagt man, Unvollkommenheiten oder eigenen unreinen Qualitäten. Wie es zum Beispiel hier hieß in diesem Vers, den wir gelesen haben. Die frei sind von fruchtbringenden Wünschen und mentale oder philosophische Spekulation. Anjatman Yavidasita Sunyam Jnana Kamali Navidam Anukulina Krishnanu Shilanam Bhakti Uttama. Shri Rupa Goswami erklärt uns, dass reiner hingebungsvoller Dienst bedeutet, dass wir völlig frei sein sollten. Oder dass der hingebungsvolle Dienst völlig frei sein sollte von selbstlichen Motiven. Im unreinen Zustand sind wir alle inspiriert, uns zu bemühen, um irgendeinen persönlichen Nutzen aus der Sache zu ziehen. Und wir sind es auch gewohnt zu spekulieren. Nicht einfach die Dinge so zu akzeptieren, wie sie in den Schriften beschrieben werden, sondern unseren eigenen Selbstschutz zu geben. So diese beiden Tendenzen gelten als unrein. Shri Rupa Goswami erklärt, dass reiner hingebungsvoller Dienst bedeutet, dass der hingebungsvolle Dienst nur zum Nutzen Krishnas ausgeführt wird. Da gibt es eine sehr schöne Definition von reiner hingebungsvollen Dienst im Chaitanya Charitamrita. Und zwar ist das in Antya Lila, im letzten Teil des Chaitanya Charitamrita, wo Shri Krishna das Kaviraj, das Shikshastaka, erwähnt. Sehr schön, wie gesagt, expanded, wie sagt man expanded?
Erweitert.
Sehr schön, erweitert. In einem Teil gibt es einen Vers, wo es heißt, wenn ich durch Leid Krishna zufriedenstelle, das heißt, mit anderen Worten, wenn ich in meinem hingebungsvollen Dienst Leid erfahre, und damit Krishna zufriedenstellt, ist dieses Leid meine größte Freude. Interessantes Ding. Wir wollen uns alle befreien von Leid. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Weil gewöhnliche Menschen leiden. Vergessen sie normalerweise alles. Und sie fangen sogar an, andere zu beschuldigen und suchen die Fehler bei anderen. Und wir sehen im Verhalten nur der großen Seelen, sehen wir, wenn die leiden, die werden durch ihr Leiden geläutet. Die ziehen, wie sagt man, tiefen Nutzen oder Lehren aus ihrem Leid. Oder aus dem, wir sehen zum Beispiel auch im Verhalten der großen Gottgeweihten, wie zum Beispiel der Goswamis und der Gopis, oder zum Beispiel auch, wir hören euch jeden Morgen das Gebet, Vande Rupa Sanatana, da gibt es eine Strophe, oder wie sagt man, ein Vers, dass die Goswamis so in Trennungsgefühlen, so tiefe Trennungsgefühle verspürten, Trennungsschmerzen spürten, dass sie im Wald von Vrindavan umherliefen, überall nach Krishna, und Krishna meinen. Und Shri Prabhupada lehrt dazu, dass sie niemals, die Goswamis niemals sagten, oh, ich habe Krishna gesehen. Sondern sie haben im Gegenteil, haben sie immer darüber geklagt, dass sie Krishna nicht gesehen haben. Dass sie trennen, nur dass sie in Trennung zu Krishna versunken waren. Nur in dieser Weise, können wir sehen, dass selbst das Leid, oder Trennung sozusagen, das ist auch in seinem Ursprung. Das spirituelle Leben hat. Nur durch Leid und durch Trennungsgefühle. Nur heißt es, dass die Beziehung zu Krishna noch intensiver ist, als wenn wir mit Krishna zusammen sind. Das ist ein sehr esoterisches Thema. Schon sehr esoterisch. So, der Punkt ist, dass, nur um wieder zurückzukehren zu dieser Beschreibung der universalen Form, nur diese universale Form Krishnas, ist keine wichtige Form für gottgeweihte Schöpfung zu geben. Das ist im Grunde nur eine Form, die offenbart oder die offenbart wird, die Prabhupada erklärt, um ungläubige Menschen zu überzeugen. Nur da zum Beispiel auch die Mayavadis anzuziehen. Oder Menschen anzuziehen, die sehr angehaftet sind an materielle Dinge. Durch diese universale Form beginnen alles in der Beziehung zu Krishna zu sehen. Da gibt es viele Verse, in denen die universale Form beschrieben wird. Nun heißt zum Beispiel, dass die Felsen wie die Knochen der universalen Form sind. Dass die Bäume und die Gräser nur wie das Haar sind, auf dem Körper der universalen Form. Und dass die, was war das noch? Dass die, kann sich noch jemand erinnern an eines der Beispiele gegeben hat? Die universale Form?
Sonne und Mond.
Sonne und Mond. Sonne und Mond. Die Augen, richtig. Ja. Die Sonne, das Auge, Krishnas. Und im Grunde, wie wir hier gehört haben, oder was wie wir auch sehen, wie wir es auch sehen im Verhalten von Arjuna. Arjuna ist am Anfang sehr erstaunt über die universale Form. Aber letztlich kann er mit dieser Form nicht viel anfangen. Er kann dieser Form Krishnas nicht anfangen. Vor allem kann er es mit dieser Form anfangen, weil er es gewohnt ist, mit Krishna eine sehr persönliche, intime Beziehung, eine freundschaftliche Beziehung zu Krishna zu haben. Und diese universale Form, zum Schluss bittet Arjuna sogar Krishna, bitte Krishna. Geh wieder in eine ursprüngliche Form. Und da geht Krishna erstmal seine vierarmige Gestalt an. Oder manifestiert seine vierarmige Gestalt. Und dann geht er seine Manushya, seine menschähnliche Form. Dieser Ausdruck menschähnlich ist immer nicht ganz philosophisch, nicht ganz, oder logisch nicht ganz richtig. Menschähnlich. Ne? Wir sind nicht, Krishna ist nicht ähnlich, ähnelt nicht uns, sondern Krishna ist die ursprüngliche Form. Wir ähneln ihm. Das ist auch ein anderes Konzept, eine andere Philosophie sozusagen. Oder, dass die Menschen glauben, dass wenn man eine persönliche Vorstellung von Gott hat, dass man diese Form Gottes schafft, indem man wie sagt man, seine persönlichen oder körperlichen Konzepte, die man auf der Materie eben hat, auf Gott projiziert. Aber das ist nicht richtig, sondern wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Das heißt, Gott ist der Ursprung. Er ist die ursprüngliche Form, ist die Quelle aller Dinge. Und wir gehen aus ihm hervor, in seine Energie. Gibt es natürlich auch diese Aussage in der Bibel, ne? In der Bibel, dass Gott die Lebewesen aus seinem Ebenbild geschaffen hat. Und nachdem Krishna wieder zurückgegangen war in seine vierarmige Gestalt und in seine zweiarmige Gestalt, war Arjuna wieder völlig zufrieden. Und Shri Prabhupada erklärt uns, dass das die Form ist, die uns am meisten zufrieden stellt. Die ursprüngliche Form Krishna. Nur bei der ursprünglichen Form Krishnas finden wir alles. Alles geht von dieser Form aus. Und wie das möglich ist, das ist Achintya, ist unbegreiflich. Krishna ist unbegreiflich. Es ist nur die Energien Krishnas sind unbegrenzt. Und das heißt für deinen Shastras, dass manchmal Krishna selber Probleme hat, scheinbar Probleme hat, sich selbst zu verstehen. Also wenn Krishna schon manchmal Probleme hat, sich selbst zu verstehen, was zu sprechen über uns. Da gibt es diese Beispiele, wo Krishna zum Beispiel sich in einem Spiegelbild sieht, nur auf dem Marmorboden, in der Marmorsäule, und sich die Frage stellt, wer ist das? Kommt das so schön, so anziehend, diese Form. Dass Krishna sich zu sich selber angezogen fühlt. So wunderschön ist Krishna. Und wir sind Teile Krishnas. Das heißt, wir sind, wir haben, wie es im Nektar der Hingabe heißt, haben wir bis zu einem bestimmten Grad haben wir die gleichen Qualitäten wie Krishna. Wir sind auch rein, wir sind auch ewig. Immer auch vollkommenes Wissen oder vollständiges Wissen, zumindest zu einem bestimmten Punkt. Und wir sind auch glückselig. Wir sind Teile Krishnas. Das heißt, nur wenn wir eine kleine Probe nehmen, ein kleines Muster nehmen, nur aus einer Goldmine, ein bisschen Gold, dann befindet sich qualitativ in diesem Gold. Und es, nur qualitativ ist das Gold gleich wie das Gold in der Mine. Oder wenn wir eine kleine Probe nehmen aus dem Ozean, ein paar Tropfen Wasser aus dem Ozean nehmen, befinden sich die gleichen Substanzen proportional auch in diesen kleinen Tropfen. Und in der gleichen Weise sind wir auch winzige kleine Teilchen Krishnas. Und die gleichen Qualitäten, der Unterschied ist, dass wir winzig sind, oder dass der Herr, dass wir unbegreiflich winzig sind, oder dass Krishna unbegreiflich groß ist. Und weil wir unbegreiflich klein sind und auch begrenzt sind, hat Prabhupada auch erklärt, dass wir Fehler begehen. So Gott hat unbegrenzte Energien und auch begrenzte Energien. Und aufgrund dessen, weil wir so winzig sind, können wir Fehler begehen, können es verschätzen. Wir können vergessen, dass wir spirituelle Seelen sind, dass wir eben die Und das ist aber mit Krishna nicht der Fall. Krishna vergisst niemals. Krishnas Wissen ist immer vollkommen. Er fällt nie unter den Einfluss der Illusionenenergie. Begeht keine Fehler. Er ist frei von materiellen Defekten. Und wenn wir uns Krishna ergeben, wenn wir unsere ursprüngliche Position als Diener Krishnas wieder einnehmen, dann lässt man dann überwinden wir oder auch diese Fehler. In Shastras sagt, dass es eine befreite Seele frei ist von den vier Defekten oder von den vier Unvollkommenheiten. Wie sagt man? Von den vier Und das ist nur möglich, wenn wir, wie hier sagt in der Bhagavad Gita, wenn wir völlig bei den Lotuswesen Krishna suchen sind und völlig absorbiert sind, hängen uns von ihm zu Krishna. Und wenn wir uns dann hingehen und vor allem zu Krishna beschäftigen wollen, müssen wir wissen, was Krishna möchte, was er will. Was das ist, was ihn wirklich zufriedenstellt. Und das können wir ganz wunderbar, auf ganz wunderbare Weise lernen aus der Bhagavad Gita. Krishna offenbart uns, oder offenbart besser gesagt Arjuna, unserem Repräsentanten, dieses vertraute Geheimnis, wie wir ihn zufriedenstellen können. Wie gesagt, im Vers erwähnt von Manmana Bhavamabhaktu Yajadinam. Also Krishna fordert uns auf, immer an ihn zu denken. Das heißt, immer im Bewusstsein Krishna zu haben. Krishna bewusst zu sein. Manmana Bhavamabhaktu. Dann sagt Krishna, werde mein Geweihter. Weihe dein Leben, weihe deine ganze Energie, alles mir. Werde ein Nachfolger, werde mein Nachfolger, mein Gott geweiht. Manmana Bhavamabhaktu Yajadimanamaskuru. Verehre mich. Das ist vielleicht ein Problem heute. Verehrung. Wenn heute jemand verehrt wird, das ist nicht so, wird nicht so wertgeschätzt. Aber wenn wir Krishna verehren, oder Krishna ist das wirkliche Objekt der Verehrung. Weil Krishna verehrenswert ist. Aufgrund seiner Qualitäten ist Krishna verehrenswert. Weil Krishna ist vollkommen. Wenn unvollkommene Menschen verehren, macht das nicht richtig sein. Aber auch schon allein aus Dankbarkeit sollten wir Krishna verehren. Wenn wir gerade eine Klasse wird, wo Paul erklärt, dass man überall bezahlen muss. Überall muss man seine Rechnung begleichen. Man bekommt nichts frei. Und Paul erklärt, wenn wir denken, dass wir Licht und Wasser und Lebensmittel und alles frei nehmen können, ohne dafür zu bezahlen, das ist ein großer Irrtum. Und deshalb gibt es in der Wissenschaft so viele Yagyas, so viele verschiedene Formen der Opfer. Und wo sind diese Opfer da? Wir sind Opfern, der Krishna verehrt. Und wir erweisen Krishna sozusagen, oder auch den Halbgöttern, unsere Dankbarkeit. So verehren. Klar, es weichen aber. Dann haben wir ein sehr ausgefeiltes, ein sehr detailliertes System der Verehrung. Diese ganzen Prinzipien der Verehrung, der Bildgestalt zum Beispiel, finden wir ursprünglich im Srimad Bhagavatam. Selbst die ganzen Mantren, die wir chanten, oder nicht alle, aber einige der Mantren, die wir chanten, auch bei den Aufforderungen und so weiter, kommen aus dem Srimad Bhagavatam. Und dann Krishna, unsere Ehrbietung dazu, ist auch sehr wichtig. Das ist zu verbeugen vor Krishna. Es sind verschiedene Arten von Ehrbietung. Ich glaube, ich erinnere mich in seinem Seminar, eine Vaishnavindigkeit, der Bhakti Charuma, hat man sehr schön erklärt, dass das ist aber nicht zum Beispiel nur eine Form der Verehrung ist, dass man Dandavas damit. Eine andere Form ist, dass man einfach so seine Ehrbietung damit, ohne aus einem Vieren und so. Und dann erklärt er, dass nur eine andere Form der Verehrung dann besteht, dass man die Hände faltet und sagt man ein bisschen den Kopf, ein bisschen den Kopf senkt. Wenn man den Kopf nicht senkt, dann soll man zumindest zumindest den Kopf senkt. Wir kennen das auch in der christlichen Tradition. In allen verschiedenen Religionen, in verschiedenen Formen diese Ehrbietung darbringen. Zum Beispiel den Christen in der Kirche, die gehen bis in die Knie. Aber auch in der Priesterweihe und so, dann machen sie auch die Dandavas. Es ist auch normal, dass die Dandavas da wollen. Das ist ganz ausstrengend, weiß ich nicht. Und auch die Bischöfe, wenn die geweiht werden, bringen auch ihre Kardinal oder vom Papst, wenn sie auch ihre Dandavas haben. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wenn man ständig sich verehrt. Und diejenigen, die Person, die Ehrbietung akzeptiert, Wir haben mal gehört, dass die Person, die die Ehrerbietung akzeptiert, dass es eine Art von, nur dass man, wenn man Ehrerbietung darbringt, dass man sozusagen sein Karma gibt, oder Teil seines Karmas gibt. Jedes Mal, wenn jemand eine Ehrerbietung erwiesen wird, bekommt man ein bisschen was davon ab. Ja, und deshalb sollte man selber auch Ehrerbietung darbringen, ja, sodass der Fluss sozusagen, wie sagt man, der Fluss,
fließt.
Ah?
Dass der Fluss fließt. Und mich nicht zum Platzen bringt.
So, wir bringen uns her wieder zu der Pauvata, der Pau bringt zu der Bhaktisiddhanta Saraswati seine Ehrerbietung. Und Bhaktisiddhanta Saraswati bringt Gokishoras Babaji seine Ehrerbietung. Und Gokishoras Babaji bringt Bhaktivinoda Thakur seine Ehrerbietung. Bhaktivinoda Thakur Jainadas Babaji seine Ehrerbietung. Und das war sein Shikshakul. So, in dieser Weise gibt uns Krishna vier Anweisungen. Das sind direkte Anweisungen. Man sollte an Krishna denken, man sollte sein Gottgeweihter werden, man sollte ihn verehren, und seine Ehe werden. Und dann sagt Krishna, wenn du in dieser Weise immer meiner bewusst bist, dass du zu mir kommst. Ein interessantes Versprechen. Was ist Krishna? Einige Fragen dazu? Oder Kommentare? Ja.
Als Anfänger auf Gottgeweihter nehme ich bei meiner Ausführung am hingebungsvollen Dienst auch oft leidvolle Umstände auf mich oder Tapasya. Obwohl ich verstehe, dass es theoretisch verstehe, dass es notwendig ist oder gut für mich, ist er trotzdem Widerwillen da. Oder oft ist das sogar so, dass Krishna bestimmte Umstände oder Situationen arrangiert, wo ich etwas tun muss. Ich kann nicht anders, aber eigentlich spricht das nicht mein Wunsch. So, im Unterschied zu einer großen Seele habe ich es dann oft mit Frustration zu tun. Ich finde kein Glück dabei, sondern bin eher frustriert. Und was ich dann beobachtet habe, und das, ich weiß nicht richtig, wie ich damit umgehen soll, ist, dass da entstehen Schwierigkeiten, dass die Lust wird größer, Gier, Zorn und Neid. Ich habe plötzlich viel mehr damit zu tun als im gewöhnlichen Bewusstsein. Bedeutet das, dass ich Fehler mache, oder ist es natürlich, dass stärker wird. Ist das so ein Grenzgang?
Ja, man sollte Tapasya ausführen. Ne? Tapasya bedeutet, dass man freiwillig Schwierigkeiten akzeptiert. Aber man sollte die Tapasya auch so ausführen, dass gestern was autorisiert ist, was man tut. Aha, ne? Wenn man autorisierte Tapasya ausführt, ist man automatisch beschützt. Ist man beschützt. Ne? Beschützt. Aber es kann auch sein, dass man unreif ist. Sehr unreif ist und vielleicht ein bisschen zu viel, dass man zu viel Tapasya praktiziert. Und dadurch man frustriert. Ne? Die Yogis zum Beispiel, das heißt, dass die Yogis, wenn ihre Tapasya praktizieren, nur anstatt dass ihr Herz weich wird, wird das Herz hart. Es wird auch stolz darauf. Yogis sind, mystische Kräfte haben und so weiter. Und deshalb muss die Tapasya muss im Rahmen. Ne? Muss erstmal beschützt sein oder muss autorisiert sein. Und dann gemäß Ortszeit und Umstand muss sie immer absichern. Ne? Wie sagt man? Muss immer abgesichert werden. Das ist ein Beschützens. Ne? Wenn man Dinge tut, unautorisiert tut und man nicht beschützt ist, dann besteht die Gefahr, dass man selber, wisst man, selber verbrannt wird. Das ist ein wichtiger Punkt, dass man alles, was man tut, dass man das unter der Führung des spirituellen Meisters tut, das autorisiert ist. Aber manchmal ist es so, dass man Dinge tut, die man tut, wenn man das tun will. Nicht unbedingt, weil das der Wunsch des spirituellen Meisters ist. Und kann sein, dass das spiritueller Meister manchmal keinen Kommentar dazu macht, weil manchmal muss der Schüler durch seine eigene Erfahrung lernen. Er muss lernen daraus, dass, ne, wieder besser zuzuhören, weil man vor allem hören will, sich für sehr gescheit hält und weiß schon alles. Und deshalb kann das manchmal sein, dass der spirituelle Meister ein bisschen zappel ist, dass man selber mal ein bisschen seine eigenen Erfahrungen. Oder? Ja. Habe ich meine Handyfrage beantwortet?
Kann ich noch was nachfragen? Wie
nein. Nein? Moment. Weil normalerweise wird man durch Tapasya geläutet. Wenn man nicht geläutet, wenn man nicht gereinigt wird, stimmt irgendwas nicht an den Vorgang normalerweise. Weil der Vorgang des Krishna wusste. Simpel, einfach. Wunderbar. Läutet ein, reinigt ein. Nicht nur das, ist auch ein anderer Punkt noch, der dazu kommt. Ist das, wenn man sich mit spirituellen Leben beschäftigt. Ja, und weil es mal ein bisschen intensiv zugeht. Dass Krishna einem manchmal auch Dinge sehen lässt. Aber man immer seine eigene Entscheidung machen muss. Dass man immer an sich selber arbeiten muss. Zum Beispiel kann das sein, dass man mit großen Seelen zusammenkommt. Und anstatt, dass man sich diesen großen Seelen unterordnet, wird man neidisch. Das ist eine Gefahr. Und deshalb heißt es auch, dass der hängungsvolle Dienst auf der einen Seite sehr erläutert ist. Das ist ein großer Segen. Auf der anderen Seite, wenn man nicht die richtige Haltung entwickelt, kann man sehr große Probleme bekommen. Das heißt zum Beispiel auch, dass man dem spirituellen Meister, ein Schüler sollte dem spirituellen Meister zum Beispiel nicht zu nahe kommen. Vor allem, wenn man noch nicht sehr fortgeschritten im Krishna muss. Ne? Weil man immer noch eine verhältnismäßig materielle Sicht hat von den Dingen. Man könnte zum Beispiel, ne, im Fall des Schüler Paramas, es gab Servants von Schüler Paramas, persönliche Servants, die bekamen nach einiger Zeit Probleme, weil sie dachten, Prabhupada, man kommt von Indien, der kennt sich nicht so gut aus. Und der weiß nicht, ne, kann seine Entscheidung für sich hinein. Gemäß Ort, Zeit und Umständen. Das Prabhupada zum Beispiel jemand gefragt hat etwas. Sein Servant gefragt hat, und die haben dann gedacht, Prabhupada fragt. Wir müssen aufgeblasen geworden. Oder wenn Prabhupada sie ein bisschen zu stark korrigiert hat, dass sie dem Druck nicht standhalten konnten. Und dass sie, wie sagt man das? Dass sie, wie sagt man das? Eine missgünstige Haltung über Prabhupada entwickelt hat. Das sind andere Punkte, die da noch mit rein, wie sagt man? Rein funken. Du weißt zum Beispiel, man sollte der Bildgestalt und dem spirituellen Meister sollte man nicht zu nahe kommen. Zumindest als Anfänger. Weil man hat immer noch eine sehr materielle Sicht. Spekuliert immer noch, glaubt man, dass man alles versteht, alles sieht, so wie es ist. Wenn solche Bildgestalt sehr nahe kommt, kann man zum Beispiel hierbei. Chaitanya Mahaprabhu kann man zum Beispiel sehen, dass da ein Riss im Boden ist, ne, im Fuß. Und man könnte denken, was das denn, das soll perfekt sein. Wir verirren diese Form, das ist die Form Krishna. Die Form Krishna ist perfekt. Wie kann das sein, dass es ein Riss ist? Oder wenn man noch näher rankommt mit der Lupe, ne, man guckt sich die Farbe von den Tieren an, und die Augen und so. Manchmal, wenn die so Aufnahmen machen, so ganz nah, so, dann sieht man so Unvollkommenheiten, dass der Maler das nicht so richtig so. Nicht richtig ausgemalt. Oder dass da vielleicht so ein bisschen was abgeblättert ist auch von der Farbe oder so. Könnte man auch denken, oh, was ist das? Das soll perfekt sein. Und deshalb wird einem geraten, dass man sehr vorsichtig sein soll. Im Umgang mit den Deities. Mit den Älteren, die Bodhis oder den Spätonas. Dadurch kann man auch unter Druck kommt. Weil sehr, wie sagt man, sehr tense. Wie sagt man tense?
Intensiv.
Sehr intensiv.
Tense als gespannt.
Gespannt. Ja, vor allen Dingen deshalb, weil der spirituelle Meister in Kontakt steht mit Krishna. Und weil Krishna dem spirituellen Meister viele Dinge offenbart und wissen lässt, die man normalerweise nicht so einfach durch, wie sagt man, durch Spekulation und Mutmaßung erfahren kann, mit gewöhnlichen Mitteln, weil Krishna sie im Herzen befindet, Krishna offenbart. Und in dieser Weise kann der spirituelle Meister nochmal Dinge sehen. Das Herz des Schülers sehen und kann sehen, was da vor sich geht. Durch die Gnade Krishnas. Tja, das ist ein bisschen schwierig. Ne? Zum Beispiel, wenn wir mit Shri Prabhupada zu tun haben, ja, direkte Gemeinschaft mit Shri Prabhupada, konnten wir verstehen, dass Prabhupada weiß. Ja, er wusste einfach, was mit uns vorgeht. Selbst wenn er uns vielleicht gar nicht zur Kenntnis nahm, wenn er nicht sah, uns gar nicht anguckt, er wusste, dass Shri Prabhupada alle Informationen über uns. Nur wenn man vor Prabhupada stand, manchmal haben wir das Gefühl, dass man die ganzen Fassaden, die ganzen Masken, die ganze Show, ja, wurde völlig durchschaut, ja, völlig unbedeutend. Und wenn Prabhupada dann noch mit seinen Röntgenaugen, mit seinen transplantaren Röntgenaugen anschaute, dann hatte man das Gefühl, dass Prabhupada direkt ins Herz. Dass man nichts vor ihm, wie sagt man, verbergen konnte. Und wenn das nicht so ist, wenn das nicht so wäre, dann stimmt irgendwas nicht. Weil jetzt ist der transzendentale Vorwurf. Ja, so man muss lernen, nur als Gottgeweihter muss man lernen. Nur sich genau einzustellen, sich einfach synchronisieren. Ne? Und das ist grenzenlos. Es ist nicht, dass man nur sagen kann irgendwann, okay, jetzt will ich die Uhr. Jetzt habe ich den Durchblick, jetzt ist alles klar. Jetzt bin ich ans Ziel gekommen. Gegenteil. Wenn man ein Gottgeweihter wird, sieht man mehr und mehr, wie unvollkommen man ist. Wie unbedeutend man ist. Und dass einem unheimlich viel fehlt. Und je mehr man Fortschritt macht, je mehr entwickelt man dieses Gefühl. Dass man weniger und weniger und weniger und weniger. Das heißt, mit anderen Worten, es ist eine Kultivierung, wie Papa sagt. Man muss seine Demut und seine Hingabe kultivieren. Oder? Was denkst du? Noch eine andere Frage? Möchtest du die Frage beantworten? Noch eine andere Frage? Ja?
Ich wollte aus dem Thema Demut nochmal fragen, wenn man die Mühe gewähren kann, aber war denke ich damit schon mal gut. Was ich noch fragen wollte ist, kann ich jetzt öfter an Krishna denken, da passiert ja sehr oft, dass ich alles mögliche in meiner Vergangenheit denke, dass ich den Geschmack am Heiligen Namen nicht richtig habe.
Wir sind im Grunde sehr gesegnet. Ja, weil uns wird ein Vorgang gegeben, wie man Krishna denken könnte, sehr mächtig. Und das ist Chanting Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Das Erste, über was wir hören oder meditieren, ist der heilige Name Krishnas. Und darauf folgt alles, nur folgen die anderen Aspekte Krishnas. Er ist Nama, der heilige Name. Das ist genau wie in der Matrimonie. Wenn wir jemanden kennenlernen, das Erste, was wir kennenlernen, ist, wir stellen uns von Maya angenehm, sagt man nicht. Man stellt sich mit Namen vor. Aber wenn man einen Namen kennt, dann hat man schon eine Beziehung. Dann kann man sich schon, nicht mehr. Agiert man nicht. Das Erste, den Namen spirituell nehmen. Dann beziehen wir zu Krishna. Und das Erste, was wir lernen, ist Krishna. Hare Krishna. Krishna, Krishna. Hare Rama. Hare Rama, Rama, Rama. Und dann folgen die anderen Sachen, die Rupa, die Form Krishnas. Guna, die Qualitäten Krishna. Dann Lila, seine Spiele, seine Aktivitäten, dann sein Reich und so weiter. Also nach und nach offenbart sich Krishna. Und das Erste ist das Chanten der Heiligen Namen. Das ist ein sehr mächtiger Vorgang. Den Ruhm zu Krishnas Lob zu preisen, Krishna zu erinnern, ist für uns in erster Linie das Chanten der Heiligen Namen. Und hören nur über Krishna in dieser Weise. Lernen wir mehr und mehr und mehr. Aber grundsätzlich, der wichtigste Vorgang, uns an Krishna zu erinnern, ist das so ein mächtiger Vorgang. Und wir hören, wir denken, der Geist ist auch beschäftigt. Manjante, der Geist, denken den Heiligen Namen. Deshalb ist dieser Vorgang des Chantes im Grunde so simpel und trotzdem so erhaben und gleichzeitig auch so schwierig. Weil es uns nicht mehr so leicht fällt, in der heutigen Zeit unseren Geist zu kontrollieren oder zu fixieren. Manchmal sagen die Leute, glauben Personen, dass man den Heiligen Namen schauen, muss ich etwas vorstellen muss. Aber im Grunde brauchen sie überhaupt nichts vorzustellen. Wir brauchen einfach nur die Lautschwingung, sich zu absorbieren in dieser Lautschwingung. Hare Krishna, Hare Krishna. Und durch diese Lautschwingung, das ist ein sehr schöner Vers. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigra Puna Shuddho Nitya Muktam Abhinatvam Nama. Da heißt es, dass der heilige Name das Behältnis aller Rasas ist. Und dann heißt es, der heilige Name uns alles segnen. Name Chintani, er erfüllt uns an unsere Wünsche. Dann heißt es Purna Shudoni Tyamukto Abhinatvanamino. Abhinatvanamino bedeutet, dass der Name und das Objekt, oder in dem Fall Krishna, nicht verschieden voneinander ist. Purna bedeutet, dass er vollkommen in sich selbst ist. Purna. Shuddho bedeutet, dass er völlig rein ist. Purna Shuddho Nitya, ewig ist. Es ist nichts Neues, es ist kein neuer Name oder alter Name. Chaitanya Chaitanya Vikraha. Vula Shuddho Nitya Mukto. Nitya Mukto. Das ist immer befreit, der heilige Name. Er kann nicht verunreinigt werden. Hier gibt es ein sehr schönes Beispiel. Das fällt mir gerade ein, sehr schönes Beispiel von Chaitanya Mahaprabhu. Da kam Chaitanya Mahaprabhu, da war Chaitanya Mahaprabhu, wie sagt man in Deutschland, ausgetreten, sagt man, zur Toilette gegangen. Und dann kam er zurück und dann hat er so die Zunge zwischen den Zähnen gehabt. Und so kam er zurück. Und die Devotees haben sich gewundert, was passiert? Weil Chaitanya Mahaprabhu manchmal solche, wie sagt man, solche Konvulsion, wie sagt man das? So in Ekstase, so verschiedene, wie sagt man so, ich weiß nicht, im Deutschen.
Spasmen.
Ja, Spasmen sagt man im Deutschen. Ne? So irgendwie so Verkrampfung. Und so wundern sich, als die Chaitanya Mahaprabhu sein mit der Zunge zwischen den Zähnen. haben sie ihn gefragt, Mahaprabhu, was ist passiert? Dann sagte er, ja, diese Zunge, die ist abscheulich. Nur während ich, ja, teilweise im Deutschen, evakuiert, nennt man ihn? Evakuiert. Hat die Zunge die ganze Zeit den Heiligen Namen gechantet. In einer solch unreinen Umgebung und in einem beschäftigt nachher, hat die Zunge einfach weiter Hare Krishna gechantet. Und er war ein kleiner Junge war da. Wie hieß er noch? Gopal, glaube ich, ist er. Ne? Ja. Und der sagte plötzlich, nee, das stimmt nicht. Der Heilige Name ist immer rein. Und genauso, der sagte, genauso wenn jemand stirbt, sehr unrein, die ganze Angelegenheit zu sterben und so weiter mit verbunden ist, ist sehr unrein. Und trotzdem wird einem empfohlen, den Heiligen Namen zu chanten. Als das einzige Mittel, diese Umstände zu transzendieren. Und in der gleichen Weise sollte man immer den Heiligen Namen chanten, weil der Heilige Name völlig transzendental ist. Und ich schaue dann den kleinen Jungen an. Und Chaitanya Mahaprabhu nannte ihn Gopal Guru. Chaitanya Chaitanya. Und dachte, das ist richtig. Das heißt, Chaitanya Mahaprabhu hat diesen kleinen Jungen inspiriert, diese Wahrheit zu sprechen vor der versammelten Versammlung von Vaishnavas. Und so der Heilige Name ist immer befreit. Wir sollten überall schon. Nicht nur in der Küche, im Tempel. Nur wir sollten überall standen, weil es sei, weil jeden Moment, allein schon aus dem Grunde, weil jeden Moment plötzlich das nächste, letzte Moment sein kann. Oder der letzte Moment sein kann. Wir sollten immer an Krishna denken. Das ist, was Krishna uns in der Bhagavad-Gita sagt. Manmana Bhavamata. Denke ständig an mich, werde mein Geweihte, verehre mich und meine Mutter hier. So der Heilige Name. Nur an den Heiligen Namen zu denken, das ist das Mittel, wie wir so viel erreichen. Im Grunde nur wird die Zunge beschäftigt, wird der Geist beschäftigt, wird das Gehör beschäftigt. Und wenn wir auch noch Instrumente benutzen, wenn wir die Gebetskette benutzen, ist auch unser Tastsinn beschäftigt. Das ist im Grunde ein so vollkommener Vorgang. So, wenn du dein Geist alles Mögliche denkt, er muss ihn einfach immer wieder zurückholen. Und bei den Lotusfüßen des Heiligen Namens suchen zu. Bei der Lautschwingung des transzendentalen Namens. Am Namen Prabhu. Bei der Inkarnation, Klanginkarnation Krishna suchen zu. So, wie wir schon eben erwähnt haben, also zu Ende geführt. Und manchmal sagen die Leute, man muss ja was denken beim Schein. Das ist nicht notwendig. Der Heilige Name an sich ist pur, ist vollkommen. Es bedarf keiner anderen, wie sagt man, Beschäftigung, als nur das Hören der Heiligen Namen. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama. Der Heilige Name in sich ist mächtig. Die ganze Kraft. Chaitanya Mahaprabhu hat das auch im Shikshastra, dass der Herr Millionen von Namen hat. Also seine ganze Kraft in die Heiligen Namen hat eingehen lassen. Und besonders in den Namen Krishna. Und sei es 1000 Namen, war das? 1000 Namen Vishnus sind einem Namen Rama gleich, wie sagt man gleich, bedeutend. Und zwei Namen Ramas sind einem Namen Krishna. So, das sind die powerfulsten, wie sagt man, die mächtigsten Namen Krishna. Krishna Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Aber diesen Namen können wir nur chanten, wenn dieser heilige Name uns offenbart wird. Nur von Autorität können. Von Autorität. Wir haben zum Beispiel heute gerade wieder gehört, da hat jemand erzählt von einem christlichen Gebet. Das hat der Florian heute erwähnt. Wo er sagte, dass sie sagen, was mit dem Heiligen Namen. Wir sind so unglücklich, dass sie den Heiligen Namen nicht kennen. Wir sprechen immer davon, dass sie geheiligt wird der Name und der Name ist heilig. Aber die haben den Namen nicht, oder? Oder? Haben keinen Namen, oder?
Der ist geheim, der Name.
Ist geheim? Ja. Das größte Geheimnis. Und wir sagen, dass es das größte Geheimnis und zur gleichen Zeit ist es ein offenes Geheimnis. Und deshalb ist Chaitanya Mahaprabhu bekannt als die barmherzigste aller Inkarnationen Krishnas, weil er uns frei nur die Liebe zu Krishna verteilt. So wie? Nur wie? Durch das Chant der Heiligen Namen.
Also bei den Juden ist der Name geheim, der darf nicht ausgesprochen werden. Im jüdischen Glauben.
Ja, da sind wir sehr vom Glück benutzt. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Und obgleich wir so gesegnet sind, und obgleich Krishna nur der Chaitanya Mahaprabhu so barmherzig ist und den heiligen Namen gibt, verspüren wir trotzdem keine Anziehung zum Chant der heiligen Namen. Oder? 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 Verspürst du Anziehung zum heiligen Namen? Oder? Ja? Kleines bisschen, ne?
Wie kommt das, dass obwohl der Krishna so allanziehend ist, dass man trotzdem nicht genug Anziehung empfindet?
Das zeigt aber, dass wir noch sehr bedeckt sind. Dass wir bedeckt sind von einer dicken Kruste. Das ist der Punkt. Sehr verunreinigt, dass wir krank sind. Ich kann heute Morgen wieder gehört, Paar oder Kettes, dass wir in einem krankhaften Zustand uns befinden. Dass wir krank sind. Und deshalb können wir nicht glücklich sein. Wenn man krank ist, dann kann man nicht essen, kann man nicht richtig verdauen, man kann nicht schlafen, man hat Schmerzen. Und so viele Probleme, die man hat. Deshalb kann man nicht genießen. Und die Momente des Genusses sind ein paar Momente vielleicht, ab und zu. Nun denkt man, man genießt. Herr Paul hat zu erklären, dass es im Grunde nichts anderes ist als ein zeitweiliges Zurückweichen von dem Leid. Und das, diese Erleichterung, die verspüren wir als Freude. Aber das ist keine wirkliche Freude. Kein wirkliches Freude. So, und deshalb müssen wir geheilt werden von dieser materiellen Infektion. Wenn wir ernsthaft uns bemühen, in himmelsvollen Dienst. Es kriegt da so barmherzig, dass er uns manchmal so einen kleinen Vorschuss, wie gesagt, einen kleinen Kredit, einen kleinen Vorschuss gibt. Wo man es noch begieriger zu machen. Das wird auch in den Schriften erklärt, dass manchmal Krishna erscheint von den Vaishnavas. Zum Beispiel Dhruva Maharaj und Narada Muni. Von denen erschienen Krishna. Und im nächsten Moment verschwand Krishna. Um die Gottgeweihten, nur in diesem Fall noch begieriger zu machen. Noch begieriger nach Krishna. Und so gibt Krishna uns manchmal so kleine Kredite, wie sagt man, Vorschuss. Nur einen kleinen Vorschuss hier und da. Sodass wir mehr und mehr angehaftet werden. Dass wir mehr und mehr Geschmack entwickeln. Erregungsvoll ist. Und dann chanten der Heiligen Namen. Das ist eine Sache, die mich sehr, als ich die Devotee wurde, kann mich noch daran erinnern, was mich sehr beeindruckt hat. Dieses Einfache des Krishna-Bewusstseins, dass nämlich der heilige Name nicht verschieden sein soll von Krishna. Und dass wenn man den heiligen Namen chantet, dass man direkt in Kontakt steht mit Krishna. Das war eine der ersten Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Krishna. Da war ich noch gar nicht im Tempel, und da ging ich ab und zu zum Tempel. Dann habe ich immer, ab und zu habe ich gechantet. Da habe ich so wunderbare Erfahrungen gemacht, dass man nämlich, dass der Heilige Name transzendental war zu all den wie das man von den ganzen Veränderungen, Wandlungen der Materie nennt. Dass man immer Zuflucht suchen konnte im Heiligen Namen, dass der Heilige Name real war, wie das man, ja, verschieden war von den Klangschwingungen, die ich sonst noch kannte. Und dann habe ich angefangen zu chanten überall. Habe ich mir ein paar Kartas besorgt. Kartas gab es noch nicht. Habe ich so eine kleine, wie sagt man, so eine, haben die auch eine Instrumente, wie heißt denn diese?
Becken.
Da haben wir so kleine, ganz kleine Becken gibt es in den Musikgeschäften. Ne? Kennst du das? Ganz kleine Becken. Eigentlich kaum. Und ich habe gedacht, in Tempel ziehen, das ist mir zu. Ne? Ich will mir nicht meine Freiheit aufgeben. Dann habe ich mir die Kadas besorgt und bin überall gechantet. Habe ich gechantet, gesungen und heiligen Namen. Erst in der Gemeinschaft mit meinen Freunden, in der Kommune und so weiter. Dann habe ich gemerkt, dass die sich nicht dafür interessiert, dass die auf einer anderen Frequenz waren. Und dann bin ich alleine losgezogen, habe ich so auf die Straße gesetzt oder im Park und habe überall gechantet. Da habe ich so wunderbare Erfahrungen gemacht mit der Macht des Chants der Heiligen Namen, dass der Heilige Name so mächtig war. Manchmal habe ich zum Beispiel mich in Hamburg auf den Gänsemarkt gesetzt, ne, so ein großer Platz, wo die ganzen Bürohäuser sind und so weiter, habe ich gechantet. Da habe ich einfach hingesetzt und gechantet. Und da habe ich ganz wunderbare Erfahrungen gemacht, so die Reaktionen von den Leuten und alles. Das war so unglaublich. Und das hat mich überzeugt, mehr und mehr überzeugt von der Kraft des Chants der Heiligen Namen.
Wie haben die Leute denn reagiert?
Ich habe das Gefühl gehabt, als wenn die Seele ihnen aus den Augen geguckt hat, wenn er den Heiligen Namen hatte. Ich hab gespürt, dass da was von ganz tief drin geguckt hat, nur erstaunt war oder sich angezogen gefühlt hat von dieser Lautsprache des Chants. Das war eine unglaubliche Erfahrung. Das war sehr, sehr mächtig, diese Lautsprache. Dann habe ich mit Mama in der Kommune, in der ich mich gelegen habe, mit den anderen Leuten. Es war im Frühjahr, habe ich mich das Fenster aufgemacht, habe ich mich in den Fensterrahmen gesetzt. Vom ersten Stock habe ich mich oben hingesetzt, im Fenster habe gechantet und habe so beobachtet, wie die Reaktion auf von der ganzen Szene, von den Leuten und so weiter. Und nach einiger Zeit, habe ich so viel gechantet, haben die Leute geklingelt. Weißt du, die anderen Leute, die so im Haus wohnen, die haben geklingelt und haben gefragt, was das ist. So merkwürdig, so ein merkwürdiger, wie sagt man, so ein merkwürdiger Klang. Und da habe ich weiter gesehen, dass das eine ganz besondere Schwingung war. Die hat niemals geklingelt, die war niemals gekommen, hat niemals gefragt. Und das ist einfach nur so eine Rockmusik gewesen. Und ich glaube, jeder hat schon, ne, jeder Gottgeweihte, der die Heiligen Namen, ne, angefangen hat, die Heiligen Namen schon, hat seine persönlichen Erfahrungen gemacht, oder? Oder? Sie auch Erfahrungen gemacht?
Ich habe auch Erfahrungen gemacht.
Ja. So jeder Gottgeweihte macht diese Erfahrungen im Heiligen Namen. Und das ist im Grunde das, was uns letztlich überzeugt. Mehr und mehr zu schaffen. Hare Krishna, da bist du ja wieder.
Jawohl.
Du solltest wieder öfters kommen.
Ich versuch's.
Das ist dein wirkliches Zuhause hier, weißt du? Du wolltest nicht unterbrechen. Jetzt hast du schon unterbrochen.
Kann ich es nicht mehr rückgängig machen.
Okay. Oder was war denn deine Erfahrung, als du zum ersten Mal gechantet hast?
Zum ersten Mal.
Das und die erste Mal? Ja,
genau.
Ne?
Erste Mal, ja, da muss ich jetzt erst.
Oder hast du einfach losgechantet?
Nein, zurück.
Ja.
War wohl in München.
In München? In Harina?
Nein, wahrscheinlich in der Brotstraße.
Im Tempel? Mhm. Bist du im Tempel gekommen?
Ja. Ja, Nee, ich war zuerst einfach total erstaunt und verblüfft, dass es da Leute gibt hier in München, die da so eine alte indische Tradition befolgen und dann auch noch so viel Wissen darüber. Der Ramishwar hat mir sehr viel erzählt. Und dann musste ich das natürlich erstmal auf mich wirken lassen. Und ja, ich habe eine Chabamala und ein Beatback mit
Hause. Hast du zu Hause gechantet?
Zu Hause angefangen, so mal mit einer Runde, weil mir fiel das sehr schwer am Anfang. Mhm. Da dachte ich, das dauert ja ewig, bis man da um die Kette rum ist. Aber mit der Zeit, wo sich die Zunge dann dran gewöhnt hat,
ja.
Da
für manche Leute machen wir Zungenbrecher, ne? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Oder was hast du, wie hat man deine erste Erfahrung mit der Hare genommen?
Ja, die haben mich gepusht, die Devotis in Heidelberg. Dass ich endlich anfange,
das machst du jetzt nicht so gerne, ne?
Doch, doch.
Ja?
Habe ich dann schon gesagt, okay, mach ich mal. Und das war dann auch der Durchbruch. So.
Was war denn dein erster positive Erfahrung mit dem Chanda?
Das war, in Kirtan.
In Kirtan?
In Heidelberger Tempel.
Das war doch eine gute Vorstellanlage?
Genau, gute Anlage. Da hat plötzlich Sachinana Maharaj gesagt, so, wir stehen jetzt alle auf und machen den Swami-Step. Mhm. Wir sind alle aufgewacht und dann hat er gesagt, so, jetzt nehmen wir alle die Hände in die Höhe. Und dann wurde es plötzlich...
Hast du gemacht, einfach so, hast du einfach akzeptiert? So, blindlings.
Total akzeptiert. Da habe ich zum ersten Mal die Power des Heiligen Namens gespürt.
Man kann auch die Macht des Heiligen Namens sehr schön spüren, wenn man Harinam macht. Wenn die Heiligen Namen scheinen, nur die Krishna einem so viel Kraft. Auch überhaupt nur auszugehen, Krishna zu repräsentieren, als Gottgeweihte sich zu zeigen, die Heiligen Namen scheinen. Nun, wir haben alle diese Erfahrung gemacht, wenn man das macht. Und man chantet die Heiligen Namen. Da manifestiert sich eine unbegreifliche Kraft, ne? Eine unbegreifliche Shakti durch den Heiligen Namen. Okay, so, jetzt wollen wir schließen. Morgen fangen wir wieder weiter. Ich hoffe, dass ihr hier im gleichen Sinne weitermacht. Auch hier, dass ihr hier regelmäßig helft. Die Bodhis, die hier sind.
Nach die Bhagavatam-Klasse?
Ja, hier. Aber zur Bhagavatam-Klasse kommen normalerweise nicht so viel rein. Zu früh morgens. Zur Bhagavatam ist immer weniger. Ne? Drei, vier Leute. So, ich hoffe, dass Sie hier alle weitermachen im gleichen Sinne. Ja, dass ihr weiter den Bodhis hier oder gegenseitig helft. Wir brauchen nicht so viel Hilfe. Und im Grunde ist diese Hilfe und dieser Dienst ist im Grunde wirklich überflüssig. Ja, in der materiellen Welt, wenn man irgendwo Dienst erweist und man etwas gibt und etwas opfert, verliert man normalerweise. Da haben wir weniger zum Schluss. Aber der hing uns voll in Dienst. So wunderbar, dass wenn man etwas zu Krishna gibt, wird man bereichern. Je mehr man zu Krishna gibt, je mehr bekommt man. Und je weniger man gibt, je weniger bekommt man. Das wird sehr schön beschrieben in Chaitanya Charitamrita, als Chaitanya Mahaprabhu Krishna Prema, Liebe zu Krishna, verteilt überall. Nur da heißt es, dass er die Vorratskammer der Liebe zu Gott plünderte und es frei verteilte. Und erstaunlicherweise, nur je mehr verteilte, je mehr wurde diese Vorratskammer angefüllt. Und die wurde größer und größer und größer und größer. In gleicher Weise, So, je mehr wir geben und vor allen Dingen auch anderen helfen, Krishna loszuwerden, je mehr werden wir selber Krishna. Das ist im Grunde die Formel, wie man selber Krishna loszuwerden bleibt. Nur wenn man Krishna loszuwerden bekommen hat, dann sollte man das nicht selbst für sich selber aufbewahren, sondern man soll es mit anderen teilen. Man soll es verteilen. Und je mehr man verteilt, je mehr man Bemühungen macht, sei es auch nur, dass man zum Beispiel auch organisiert, ne, die Predigt oder ein Zentrum, um das, ne, das Zentrum zu attraktiv zu machen für die Menschen. Das ist auch die Therapie. Je mehr wird einem gegeben, je mehr wird man, wie heißt man angeht, wie heißt man im Deutschen? Enriched, wie sagt man das?
Bereichend.
Was denkst du? Klingt das logisch? Shri Prabhupada ki jai.